Ich grüße euch alle auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem wohl bedeutendsten und wichtigsten Fest aller Feste in der Christenheit, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Bevor wir in das Wort Gottes hineinschauen, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir haben vor einigen Tagen zu dir aufgeblickt, als du am Kreuz hingst, als du von der Welt verachtet warst, als du geschlagen warst, als du entstellt warst, als die Sünde der Welt auf dir lag, damit wir durch deine Wunden Heilung erfahren können. Aber Herr Jesus, heute schauen wir auf, nicht auf das Kreuz, sondern zu dem Thron, auf welches du dich gesetzt hast, zu Rechten des Vaters im Himmel. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Teufel öffentlich zur Schau gestellt. Du hast triumphiert und nun hat der Vater dir alles zu Füßen gelegt. Du herrschst. Und Herr Jesus, mein Gebet ist es so sehr, dass du heute zu uns redest, dass du uns belehrst, dass du uns die Augen öffnest und vor allen Dingen unsere Herzen zerbrichst und zerschlägst, auf dass wir in deinem Licht erkennen, wer wir sind und wer du bist. Wirke heute Morgen mächtiglich, wirke in unseren Herzen ein Werk durch die Kraft deines Heiligen Geistes, auf dass wir dich mehr und mehr erkennen zu deiner Ehre. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder vor euch liegen habt, dürft ihr gerne mit mir den Römerbrief aufschlagen. Das vierte Kapitel. Wir werden heute keine typische Auslegungspredigt haben, sondern vielmehr eine Themenpredigt. Wir werden uns den Vers 25 kurz anschauen und auslegen und dann weitere Aspekte der Auferstehung Jesu genauer untersuchen. Aber zunächst wollen wir Gottes Wort lesen. Römer 4, der Vers 25. Dort heißt es über Jesus, der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Es gibt in der Christenheit zwei Lehren, die untrennbar miteinander verbunden sind. Und das ist die Kreuzigung Jesu, sein Tod am Kreuz, und seine Auferstehung aus den Toten. Es ist das Kreuz von Golgatha und das leere Grab. Diese zwei Lehren sind untrennbar miteinander verbunden, denn durch den Tod Jesu am Kreuz wurde der Preis für unsere Sünden bezahlt. Aber erst durch seine Auferstehung wurde dieser Preis, dieses Lösegeld erst wirksam für uns. Und dieser Vers lehrt uns eindrücklich, In einigen Worten diese zwei Wahrheiten, der Tod Jesu und seine Auferstehung, das ist das Evangelium, an welches wir glauben. Ohne die Auferstehung Jesu aus den Toten wäre das Evangelium keine gute Nachricht, denn wäre Jesus nicht aus den Toten auferstanden, hätte er nicht für unsere Sünden vollkommen bezahlt. Sein Tod am Kreuz war der Preis, aber erst die Auferstehung macht sein Opfer wirksam. Wäre Jesus im Grab geblieben, wären auch unsere Sünden immer noch auf uns geblieben. Wir hätten keinen Frieden mit Gott, wir hätten keine Hoffnung, wir hätten keine Vergebung unserer Sünden, wir hätten kein ewiges Leben, wäre Jesus nicht auferstanden. Und Paulus sagt zu den Korinthern in Kapitel 15, Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in euren Sünden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die törichtsten aller Menschen. Dann würden wir an einen Menschen glauben, der nicht lebt. Aber gerade weil Jesus auferstanden ist, ist das Evangelium die gute Nachricht. Weil er auferstanden ist, können alle diejenigen, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil unser Herr lebendig ist. Die Auferstehung Jesu ist also genauso wie der Tod Jesu das zentrale Thema des Evangeliums. Ohne Auferstehung gibt es keine Hoffnung. Und die Auferstehung Jesu zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel, vom Alten Testament bis hin zur Offenbarung. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung sehen wir immer wieder wie ein roter Faden, dass der Messias, Jesus Christus, auf diese Erde kommen muss, leiden und sterben wird, aber auch auferstehen wird. Die Propheten im Alten Testament kündigten dies an. Jesus selbst, als er auf dieser Erde lebte, kündigte seinen Tod und seine Auferstehung immer wieder an. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, predigten die Aposteln von dem Auferstandenen, nicht von dem gestorbenen Herrn Jesus, der im Grab blieb, sondern von demjenigen, der den Gott aus den Toten auferweckt hat. Bis durch die Briefe des Neuen Testaments, bis hin zur Offenbarung, wo uns der Herr Jesus als der lebendige Gott offenbart wird, der auf dem Thron sitzt und eines Tages wiederkommen wird, um diese Welt zu richten. Geschwister, ohne die Auferstehung Jesu wäre nicht nur unsere Theologie nichtig. Unser Glaube und unser Leben wäre sinnlos und hoffnungslos. Und deswegen folgerte auch ein Theologe richtig, wenn er sagt, denn von der Auferstehung hing das ganze Werk und die Wirksamkeit unserer Erlösung ab. Wenn er sein Leben zum Lösegeld gegeben hätte, es aber nicht wieder genommen hätte, hätte man nicht annehmen können, dass die Dahingabe seines Lebens als Zahlung für unsere Schuld angenommen wäre. Gott hätte sein Opfer nicht angenommen, hätte er ihn nicht aus den Toten auferweckt. Aber da er ihn auferweckt hat, wurde unsere Sünde vollkommen gesühnt und der Preis wurde bezahlt. Das Thema heute lautet: Jesu Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Die Auferstehung Jesu ist die Grundlage deines und meines Glaubens. Es ist der sichere Grund unserer Erlösung, unserer Rechtfertigung. Wegen unserer Rechtfertigung wurde er auferweckt. Weil Jesus auferweckt ist, können wir sicher sein, dass wir mit Gott versöhnt wurden. Und wir werden heute Morgen drei Gebiete der Auferstehung Jesu genauer untersuchen, damit wir uns auch sicher sein können, dass wir gerettet sind, dass wir eine lebendige und ewige Hoffnung haben und dass unser Glaube auch in dieser Zeit der Prüfung gefestigt wird. Wir werden erstens die Notwendigkeit der Auferstehung betrachten, zweitens wir werden Beweise für die Auferstehung sammeln und abschließend werden wir einige Anwendungen aus der Auferstehung für unser Leben ziehen. Lass uns nun das erste Gebiet betreten und untersuchen, weshalb es denn notwendig war, dass Jesus auferstanden ist, die Notwendigkeit seiner Auferstehung. In diesem kurzen Vers werden uns zwei Wahrheiten offenbart. Es wird uns einmal gezeigt, weshalb Jesus sterben musste, und einmal wird uns gezeigt, weshalb er auferstehen musste. Hier wird einmal erklärt, weshalb es notwendig war, dass Jesus stirbt, und auf der anderen Seite, wieso es notwendig war, dass er auch aus den Toten auferstehen musste. Es war eine Notwendigkeit. Paulus lehrt uns hier, dass Jesus wegen unserer Übertretungen wegen hingegeben wurde, wegen unseren Sünden, wegen unseren Fehltritten, wegen unserer Rebellion gegen Gott, wegen unserer Übertretung der Gesetze Gottes, musste Jesus hingegeben werden. Deshalb kam er auf diese Welt, um für die Sünde der Welt zu sterben. Wisst ihr, die Bibel lehrt uns, dass der Preis der Sünde der Tod ist. Die ewige Verdammnis in der Hölle, das ist der Preis der Sünde. Um uns also von diesem Tod, von dieser ewigen Verdammnis zu retten, musste Jesus den Preis der Sünde bezahlen. Er musste den Tod sterben, den du und ich hätten sterben müssen. Jesus wurde wegen unserer Übertretungen wegen hingegeben, bedeutet ganz einfach, indem Jesus unsere Sünden auf sich nahm und den ganzen Zorn Gottes auf sich nahm, bezahlte er den vollen Preis für die Sünde und befreite uns auch von ihr. Das bedeutet es, dass er für unsere Sünden, für uns hingegeben wurde. Wenn Jesus nicht für unsere Sünden am Kreuz gestorben wäre, hätten wir keine Hoffnung. Der Preis wäre nicht bezahlt, wir wären noch in unseren Sünden und der Zorn Gottes wäre noch auf uns und sein Gericht würde auf uns warten. Es war also notwendig, dass er für uns hingegeben wurde. Aber genauso war es auch notwendig, dass er auferweckt wurde, dass er den Tod besiegt hat, dass er auferstanden ist. war genauso eine Notwendigkeit. Denn Paulus sagt hier, um unserer Rechtfertigung wegen wurde er auferweckt. Der Inhalt der Rechtfertigung besteht in aller Kürze darin, dass der Sünder, der unter Gottes Zorn steht, durch Christus mit Gott versöhnt wird, in einen gerechten Stand vor Gott gestellt wird, dass ihm seine Sünden vollkommen vergeben werden und er juristisch freigesprochen ist vor Gott. Das bedeutet dieser Begriff Rechtfertigung in aller Kürze. Und indem Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, zeigte Gott dadurch, dass er das Opfer Jesu angenommen hat und wir mit Gott versöhnt werden können, dass wir juristisch freigesprochen werden können. Hier heißt es also, dass Jesus auferweckt wurde, um uns mit Gott zu versöhnen. Kurz zusammengefasst, sein Tod war der Preis für unsere Sünden, aber seine Auferstehung ist die Garantie für uns, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Das ist wichtig zu sehen. Der Tod Jesu war der Preis für deine und meine Sünde, aber seine Auferstehung ist die Garantie, dass Gott sein Opfer angenommen hat und wir mit ihm versöhnt werden können. Erst die Auferstehung Jesu macht sein Opfer rechtlich wirksam für dich und mich. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis, dass Gott sein Opfer angenommen hat, dass der Preis der Sünde vollkommen bezahlt wurde. Deswegen darf die Auferstehung keine zweitrangige Lehre bei uns sein. Deswegen darf die Auferstehung keine zweitrangige Sache in unseren Köpfen sein. Die Auferstehung Jesu ist die Grundlage unseres Glaubens. Dadurch hat er die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Dadurch haben wir ewiges Leben und eine lebendige Hoffnung. Und dass Gott, der Vater, das Opfer Jesu angenommen hat und wir dadurch mit Gott versöhnt wurden, bezeugt die Bibel an mehreren Stellen. Ich möchte eine Stelle aus dem Römerbrief vorlesen, Römer Kapitel 1. Dort heißt es ab Vers 3 über Jesus, über seinen Sohn, also über den Sohn Gottes, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, also ein Mensch aus dem Stamm Davids, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Gott hat Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes aus den Toten auferweckt, um zu bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er nicht irgendein normaler Mensch war. Durch die Auferstehung der Toten bezeugte Gott, dass Jesus ein gerechtes Leben gelebt hat, dass er sündlos war, dass er heilig war, dass er jeden Augenblick seines Lebens bis zum Tod am Kreuz sündlos gelebt hat. Gott bestätigt dies, indem er seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat. Wäre Jesus Christus nicht Gott und hätte Jesus Christus sich auch nur einer einzigen Sünde schuldig gemacht, hätte Gott ihn nicht aus den Toten auferweckt. Aber da Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist und da Jesus wahrhaftig ein sündloses Leben auf dieser Erde gelebt hat, hat Gott ihn auferweckt aus den Toten. Und das ist unsere Hoffnung. Und dies war auch das zentrale Thema der Jünger Jesu, der Apostel. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die Predigten der Apostel handelten immer von der Auferstehung Jesu. Sie haben nicht beim Kreuz aufgehört, sondern sie haben dort aufgehört, dass Jesus auferstanden ist und nun zu Rechten Gottes sitzt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 3, Verse 14 und 15. Dort heißt es, dort spricht Petrus zu den Juden: Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und das zieht sich durch die Apostelgeschichte, durch diese Botschaft, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, weil das die Grundlage unseres Glaubens ist. Das ist die Grundlage der Christenheit, die Auferstehung Jesu aus den Toten. Weil er auferstanden ist, sind die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden ausgetilgt von jedem, der an ihn glaubt. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und weil Jesus aus den Toten auferstanden ist, können wir Menschen auch erst wiedergeboren werden. Erst durch seine Auferstehung können auch wir neues Leben empfangen. Petrus sagt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Der Mensch ist wahrlich in einem elenden und äußerst hilflosen Zustand, aus dem er sich selbst nicht befreien kann. Weder ein Mensch noch ein anderes Geschöpf kann uns Menschen von unserer Sünde befreien, kann uns Sühnung verschaffen, kann uns mit Gott versöhnen. Gott alleine rettet Menschen auf der Grundlage des Todes von Jesus Christus und auf der Grundlage seiner Auferstehung. Gott rettet Menschen aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, weil er Mitleid mit den Menschen hat, weil er die Not des Menschen gesehen hat und weil er ein Rettergott ist, weil er von der Natur aus ein Gott ist, der es liebt, Menschen zu retten. Aber er konnte uns nur retten auf der Grundlage des Todes und durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und deshalb sagt Paulus auch in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass er Herrscher ist, dass er der lebendige Gott ist, dass er den Himmel und die Erde geschaffen hat und jetzt durch das Wort seiner Macht alles am Leben erhält und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Nicht nur ihn als Herrn, nicht nur ihn als Gekreuzigten, sondern als den, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Wenn du das mit deinem Herzen, das heißt mit deinem ganzen Wesen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Inneren glaubst, dass er lebt, wirst du gerettet werden. Weil Jesus aus den Toten auferstanden ist, haben alle, die an ihn glauben, eine lebendige Hoffnung. Wir wurden durch ihn vom Tod ins Leben hineingerufen. Wir werden ewig leben, selbst wenn wir sterben, denn auch wenn wir sterben oder alle die, die in Christus gestorben sind, werden, so wie er, auch auferweckt werden am letzten Tag. Paulus nennt Jesus in 1. Korinther 15, Vers 20 den Erstlingen der Entschlafenen. Und er gebraucht hier ein Bild der Ernte. Eine Erstlingsfrucht war die Frucht, die den anderen Früchten vorausging. An der Erstlingsfrucht konnte man sehen, wie die anderen Früchte werden. Und Paulus beschreibt hier, dass Jesus der Erstling der Entschlafenen ist. Das heißt, er ging uns allen voraus. Und so wie er auferstanden ist aus den Toten, werden auch wir, die wir an ihn glauben, aus den Toten auferstehen. Wir werden sein wie er, wir werden einen Auferstehungsleib haben, so wie er einen hatte. Frei von Mängel, von Sünde, von der Beeinträchtigung der Sünde. Jesus war sündlos, er hat niemals gesündigt, aber er litt unter den Folgen der Sünde auf dieser Welt. Durch den Auferstehungsleib haben wir einen neuen Körper und wir werden mit ihm in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde leben. Und wir werden mit ihm herrschen und regieren. Er ist der Erstling der Entschlafenen und er wird eines Tages alle, die an ihn glauben, zu sich holen. Die, die gestorben sind oder auch die, die zu diesem Zeitpunkt leben werden. Wir sehen also, die Notwendigkeit der Auferstehung Jesu Christi besteht darin, dass wir dadurch erst gerettet werden konnten, dass wir dadurch erst gerechtfertigt werden konnten und ewiges Leben empfangen haben. Der Tod und die Auferstehung Jesu bilden eine untrennbare Einheit. Sie bilden die Grundlage unseres Glaubens. Wir wollen nun das erste Gebiet der Auferstehung Jesu verlassen und uns dem zweiten Gebiet nähern und Beweise für die Auferstehung sammeln. Einer kann sagen, ja gut, mag ja alles stimmen, was du da sagst, aber wer kann mir beweisen, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist? Wisst ihr, obwohl die Auferstehung Jesu ein historisch bewiesenes Ereignis ist, versuchten die Menschen seit seiner Auferstehung über die Jahrhunderte hinweg bis in die Gegenwart, dies zu leugnen und auch zu widerlegen, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Die hohen Priester, direkt nach der Auferstehung Jesu, gaben den Soldaten, die das Grab Jesu bewacht haben, Geld, damit sie eine Lüge verbreiten. Sie sagten zu ihnen, Matthäus 28, Vers 13, sie sagen zu seinen Jüngern, sie sagten zu diesen Soldaten, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Das sollen die Soldaten sagen. Diese Lüge sollen sie verbreiten. Im letzten Jahrhundert kam durch die liberale Theologie immer mehr dieses Gedankengut auch in die evangelikalen Gemeinden hinein, dass alles übernatürlich aus der Bibel hinausgezogen wird und vor allen Dingen die Auferstehung Jesu wird geleugnet. In evangelikalen Kreisen. Wir merken, dass bis in die Gegenwart diese Lehre der Auferstehung Jesu angefochten wird und versucht wird zu leugnen und zu widerlegen. Aus welchem Grund? Weil das die Grundlage unseres Glaubens ist. Der Teufel versucht alles, um die Grundlage unseres Glaubens zu verbannen. Aber Gott sei Dank, dass wir handfeste Beweise von ihm bekommen haben, historisch belegte Beweise, die die Auferstehung Jesu beweisen. Wir wollen jetzt ganz kurz vier Beweise anschauen, damit wir auch, wenn Kritik mal auf uns zukommt oder wir mit jemandem diskutieren müssen, ob Jesus wirklich auferstanden ist, auch handfeste Beweise haben können, biblische Beweise, die die Auferstehung Jesu bezeugen. Der erste Beweis lautet, sie wurde vorausgesagt. Die Auferstehung Jesu wurde vorausgesagt. Das Alte Testament bezeugt mehrfach, dass der Messias, der Retter Israels, kommen wird, sterben wird und auch verstehen wird. Der König David spricht im Psalm 16, Vers 10 prophetisch über die Auferstehung Jesu. In Psalm 16, Vers 10, dieser Vers wird übrigens auch in der Apostelgeschichte verwendet, dort sagt David, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Das sagt David prophetisch, aber da die Jünger in Apostelgeschichte diesen Vers auf den Herrn Jesus beziehen, können wir sagen, dass der Herr Jesus hier gemeint ist. Hier wird prophetisch über die Auferstehung von Jesus geredet. Das Fleisch beginnt in der Regel nach 3 Tagen an zu verwesen. Und hier wird angekündigt, dass Jesus, der Körper von Jesus, nicht verwesen wird. Das heißt, er wird nach 3 Tagen auferstehen. Sein Fleisch wird keine Verwesung sehen. Das ist eine prophetische Ankündigung, die einige Jahrhunderte, Jahrtausende vorher prophezeit wurde über den Messias. Auch der Prophet Jesaja spricht in Kapitel 53 nicht nur über das Leiden und Sterben des Herrn Jesus Christus, sondern in Vers 11 und 12 auch über die Auferstehung Jesu, dass er Anteil haben wird an den vielen Seelen, heißt es dort. Mit anderen Worten, diejenigen, die an ihn glauben werden und gerettet werden, an diesen Seelen wird er Anteil haben. Wenn er tot ist, wird er keinen Anteil haben an diesen Seelen. Aber da Jesus auferstanden ist oder auferstehen wird, wie es Jesaja prophezeit hat, wird er Anteil haben an all denjenigen, die durch ihn gerettet werden. Jesus selbst lehrt sowohl seine Jünger als auch seine Widersacher immer wieder aufs Neue, dass der Messias leiden muss, sterben muss und am 3. Tag auferstehen wird. Wir sehen also, dass die Auferstehung Jesu mehrfach angekündigt wurde. Und da wir davon überzeugt sind, dass es Gottes Wort ist, welches hier redet, dass Gott selbst diese Dinge prophezeit hat und weil wir wissen, dass Gott nicht lügen kann, dass er treu ist und dass er, was er sagt, auch einhält und was er versprochen hat, auch eintrifft, können wir sicher sein, das ist ein Beweis für die Auferstehung Jesu. Wenn Gott es gesagt hat. Ein zweiter Beweis für die Auferstehung Jesu ist das leere Grab. Das leere Grab von Jesus ist ein Beweis für seine Auferstehung. Wisst ihr, wenn es einen sicheren Beweis für die Römer oder auch für die Juden damals gegeben hätte, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann wäre es der Leichnam Jesu. Wenn es eine Sache gäbe, die die frühe Christenheit vollkommen zerstört hätte, dann wäre es der Leichnam Jesu. Doch zur großen Verwunderung sowohl für die Römer als auch für die Juden war Jesus in dem Grab, in das er hineingelegt wurde, nicht mehr aufzufinden. Nun, deshalb versuchten immer wieder Menschen gewisse Theorien oder auch Thesen aufzustellen, wie das denn sein konnte. Und so kamen einige Irrlehren oder auch Lügen in die Welt, die widerlegen wollten, dass Jesus auch verstanden ist. Eine dieser Theorien ist, dass Jesus nicht wirklich am Kreuz gestorben ist. Dass er nicht wirklich gestorben ist und dass er lebendig ins Grab gelegt wurde und irgendwann mal selber aus dem Grab rausging. Nun, diese Theorie ist allein deshalb nicht tragbar, weil der Tod Jesu durch einen römischen ausgebildeten Soldaten bezeugt wurde. Wenn die Menschen damals gekreuzigt wurden und sie eine Zeit lang dort hingen und nicht gestorben sind, dann ging man hin und brach ihre Beine, damit sie nicht mehr von ihren Beinen getragen werden, sondern nur noch an den Händen, dann würden diese Leute schneller sterben. Und ein römischer Soldat sollte auch zu Jesus gehen und ihm die Beine brechen. Oder er sollte schauen, ob er wirklich tot ist. Aber da Jesus wahrhaftig tot war, hat er ihm die Beine nicht gebrochen, sondern nur mit seinem Speer in die Seite gestochen. Ein ausgebildeter römischer Soldat bezeugte den Tod von Jesus. Eine andere Theorie ist, dass seine Jünger den Leichnam Jesu heimlich gestohlen haben sollten. Auch diese Theorie ist nicht tragbar, denn die Jünger Jesu fürchteten sich ungemein, schon als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, fliehten sie vor ihm. Sie haben sich vor Furcht von den Juden in den Häusern versteckt. Das Grab Jesu wurde von brutalen und skrupellosen Soldaten, römischen Soldaten bewacht. Ich glaube, keiner von den Jüngern würde sich trauen, geschweige denn würde es schaffen, diese römischen Soldaten zu bezwingen, um den Leib Jesu aus dem Grab zu klauen. Die Tatsache, dass Jesus wirklich gestorben ist und dass die Jünger ihn nicht aus dem Grab gestohlen haben, aber dass das Grab leer ist, ist ein Beweis dafür, dass der Herr Jesus wirklich auferstanden ist. Ein dritter Beweis für die Auferstehung ist die Veränderung der Jünger. Die Veränderung der Jünger. Es gibt kaum ein schlagfertigeres Argument für die Auferstehung von Jesus Christus als die Veränderung, als das veränderte Leben seiner Jünger. Wenn wir daran denken, dass alle Jünger im Garten Gethsemane von Jesus weggeflohen sind, dass sie Angst hatten. Wenn wir daran denken, dass selbst der Anführer von den Jüngern, Simon Petrus, der so stark zu sein scheint, seinen Herrn dreimal verleugnet hat, dass nicht mal er die Kraft hatte, ihn zu bezeugen. Und wenn wir dann sehen, dass nach dem Tod von Jesus alle seine Jünger sich in den Häusern versteckt haben vor den Juden, dann verwundert es uns doch sehr, dass einige Tage später diese Jünger öffentlich von diesem Herrn Jesus Christus predigen und öffentlich für ihn geschlagen werden selbst Gefängnis und Tod in Kauf nehmen. Dann verwundert es uns doch sehr, dass die meisten der Jünger für diesen Herrn Jesus gestorben sind. Wenn Jesus Christus nicht aus den Toten auferstanden wäre, dann würden diese Jünger in ihren Häusern bleiben und sie würden sich schämen und sie würden Angst haben vor den Jüngern. Die Tatsache, dass sie hinausgehen und von einem Christus predigen und dass sie sogar bereit sind, für ihn in den Tod zu gehen, ist einfach nur deshalb möglich, weil sie den auferstandenen Herrn Jesus gesehen haben, weil er ihnen begegnet ist, weil sie ihn angefasst haben, weil sie ihn gesehen haben, weil sie ihn gehört haben. Deswegen konnten Johannes und Petrus, als sie vor dem Hohen Rat waren und verhört wurden und auch geschlagen wurden und als ihnen gesagt wurde, dass sie aufhören sollen, von diesem Jesus zu predigen, nur erwidern in Apostelgeschichte 4, Vers 20, denn uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Wir haben gesehen, wie er lebendig ist. Wir haben ihn reden gehört. Wir haben gesehen, wir haben mit ihm gemeinsam gegessen. Uns ist es unmöglich zu reden von dem, was wir gesehen und was wir gehört haben. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wir können von dieser Wahrheit nicht schweigen. Und hier können wir auch noch in die Kirchengeschichte hineinblicken, bis in den heutigen Tag. Diese unzähligen Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus verändert werden und sogar Folter und Tod in Kauf nehmen. Kein Mensch würde für einen toten Menschen solche Dinge in Kauf nehmen. Das ist wohl eines der schlagwertigsten Beweise für seine Auferstehung. Und der letzte Beweis für seine Auferstehung sind zuverlässige Zeugen. Zuverlässige Zeugen. Gott selbst gibt sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament Zeugnis ab, dass eine Sache erst unter zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Erst dann ist es juristisch gültig. Gott gibt uns über 500 Augenzeugen, die bestätigen, dass Jesus Christus wirklich aus den Toten auferstanden ist. Gott gibt uns nicht nur zwei oder drei Augenzeugen, was vollkommen ausreichen würde. Nein, Gott gibt uns über 500 Augenzeugen, die bezeugen, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Zuerst offenbart sich der auferstandene Herr Jesus Maria am Grab selber. Dann offenbart er sich den zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Später offenbart er sich den 11 Aposteln. Noch ein wenig später offenbart er sich dem Apostel Paulus. Und an einem Ort offenbart er sich 500 Menschen auf einmal. Jesus begegnete den Menschen und es sind zuverlässige Zeugen. Deswegen schreibt Petrus auch in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern als solche, die Augenzeugen seiner herrlichen Größe sind. Wir haben euch keine Fabeln erzählt, wir haben euch keine Geschichten oder Märchen erzählt, die sich toll anhören. Wir haben euch die Macht und Herrlichkeit von dem verkündet, der wirklich aus den Toten auferstanden ist. Wir haben euch die Macht und Herrlichkeit des auferstandenen Herrn kundgemacht. Kein Märchen. Wir waren Augenzeugen. Wir sind live dabei gewesen. Diese vier Beweise sind wohl ausreichend genug, um zu widerlegen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Diese vier Beweise sind ausreichend. Sie sind historisch und sie sind biblisch belegt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Wenn diese Beweise dich nicht überzeugen, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, dann wird dich nichts überzeugen. Wenn dich Gottes Wort nicht überzeugt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, dann wird es nicht mal jemand tun, der aus den Toten aufersteht, um es dir zu sagen. Wir haben nun zwei Gebiete der Auferstehung Jesu untersucht. Wir haben gesehen, weshalb es notwendig war, dass Jesus auferstanden ist. Und wir haben gesehen, dass es bewiesen ist, dass es historisch und biblisch bewiesen ist, dass Jesus auferstanden ist. Und somit können wir sicher sein, die Grundlage unseres Glaubens ist sicher. Die Rettung ist sicher. Jesus ist auferstanden und unsere Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung. Und nun wollen wir abschließend im dritten Punkt einige Anwendungen der Auferstehung auf unser Leben beziehen. Was hat die Auferstehung Jesu mit deinem Leben zu tun? Außerdem, dass wir mit ihm wiedergeboren sind. Außerdem, dass wir eine ewige Hoffnung, eine lebendige Hoffnung haben. Außerdem, dass der Tod besiegt wurde, dass die Macht der Sünde gebrochen wurde, dass der Teufel keine Macht mehr über uns hat. All das sind Auswirkungen und all diese Dinge können wir auch auf unser Leben anwenden. Aber was können wir praktisch, ganz praktisch mitnehmen von der Auferstehung Jesu? Wir wollen uns hierzu jetzt einige Punkte anschauen. Das erste ist, weil Jesus auferstanden ist, herrscht er uneingeschränkt. Weil Jesus aus den Toten auferstanden ist, herrscht er uneingeschränkt. Und das ist ein großer Trost, eine große Ermutigung für uns Christen, vor allem in Zeiten der Not und in Zeiten der Drangsal, in Zeiten der Verfolgung oder auch in Zeiten der Unruhen und Ungewissheit, wie wir sie jetzt in diesem Augenblick erfahren. Paulus ermutigt die Christen in Ephesus in Kapitel 1, Vers 20, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat und dass er ihm den höchsten und den Ehrenplatz im Himmel gegeben hat zu seinen Rechten. Jesus hat sich nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt zur Rechten Gottes gesetzt. Und in Vers 21 erklärt Paulus dann auch, was es bedeutet. Dort heißt es, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Gott hat Jesus alles zu den Füßen gelegt. Jesus ist der Herrscher der ganzen Welt. Und hier müssen wir bedenken, Jesus Christus ist der Schöpfer und Urheber und Erhalter des ganzen Universums als Gott. Wenn Paulus also hier oder auch in Matthäus 28 davon redet, dass Jesus jetzt alle Gewalt im Himmel und auf der Erde hat, dass Jesus zu Rechten Gottes sich gesetzt hat, dann wird hier über den Menschen Jesus geredet, der Macht und Gewalt hat. Der Mensch Jesus herrscht jetzt zu Rechten Gottes, der Gottmensch. Jesus hat sich selbst erniedrigt bis in den Tod. Er wurde von den Menschen gedemütigt, gepeinigt und getötet. Er war der Schwachheit ausgeliefert und er starb auch in Schwachheit, aber er ist in Unverweslichkeit und in Herrlichkeit auferweckt worden. Er ist der König der Könige und Herr aller Herren. Es gibt keinen Herrscher, der jemals auf dieser Erde gelebt hat oder der in diesem Augenblick lebt, der auch nur ansatzweise die Macht und Herrlichkeit und Herrschaft besitzt, die Jesus jetzt besitzt. Selbst das herrlichste Engelwesen im Himmel befolgt nur seinen Befehlen und betet ihn an. Er regiert vom Himmel her über die Gewalten der Natur. Er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und wenn er spricht, dann geschieht es. Er herrscht über sein Reich. Uneingeschränkt, absolut und vollkommen. Und er ist es auch, der souverän über dein Leben herrscht. Und er kannte jeden einzelnen Tag in deinem Leben, als noch keiner von ihnen war. Er kennt jeden Schritt, den du gehst, jede Begegnung, die du hast, ob du liegst oder ob du gehst. Er sieht es und er kennt dich. Er weiß, wenn ein Haar von deinem Haupt auf den Boden fällt, und er weiß auch, was der morgige Tag in deinem Leben bringen wird. Und er weiß all diese Dinge nicht nur, er wirkt sie auch nach seinem Wohlgefallen, damit all diese Dinge zu deinem Besten dienen. Er herrscht. Und vor allem in Zeiten wie diesen ist dies ein großer Trost. Wir hören es immer wieder von dieser Kanzel, aber das ist immer wieder ein neuer Trost, wenn wir auf Christus blicken, wie er im Himmel regiert. Und er ist ein barmherziger und ein treuer, hoher Priester. Er wird niemals zulassen, dass irgendetwas in deinem Leben passiert, was dir schaden wird, was dich von ihm trennen wird oder sonstige Dinge. Er ist barmherzig, er weiß, was du brauchst und er gibt dir, was du brauchst. Er ist treu, dass er dir zu allen Zeiten deine Sünden vergibt, wenn du zu ihm kommst. Er ist ein Hohepriester, der ein für alle Mal in das Allerheiligste gegangen ist mit seinem Blut, um dich von der Sünde zu befreien. Er herrscht uneingeschränkt in unserem Leben. Und das führt uns auch zur zweiten Anwendung. Weil Jesus auch verstanden ist, wollen wir ihm dienen. Er herrscht in seinem Reich, er herrscht über die ganze Welt, aber vor allen Dingen auch über seine Gemeinde, laut Epheser 1, Vers 21. Er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind Glieder dieser Gemeinde. Und weil Jesus aus den Toten auch verstanden ist, wollen wir ihm dienen. Wisst ihr, nachdem Paulus den Korinthern ein ganzes Kapitel mit 57 Versen, die auch Auferstehung von Jesus Christus belegt hat und auch aufgezeigt hat, was dies für uns bedeutet, dass auch wir mit ihm auferstehen werden, bringt er in Vers 58 eine einzige Anwendung. Ein ganzes Kapitel lang Theologie über die Auferstehung Jesu und dann eine Anwendung in 1. Korinther 15, Vers 58. Dort heißt es, daher, meine geliebten Brüder, daher, da Jesus aus den Toten auferstanden ist, daher, da er den Tod und die Sünde besiegt hat, daher, dass ihr mit ihm leben werdet und auch aus den Toten auferstehen werdet, dass der Tod keine Macht mehr über euch hat, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das schlussfolgert Paulus. Weil Jesus lebt und weil er wiederkommen wird, weil wir durch sein Blut erkauft wurden, weil wir sein Eigentum sind, weil auch wir ewiges Leben haben, sollen wir uns ganz dem Herrn hingeben, überströmend in dem Werk des Herrn sein, weil Gott sein Äußerstes für uns gegeben hat, seinen Sohn, sollen auch wir uns ihm ganz hingeben, auch unser Äußerstes für ihn hingeben. Geben, überströmend für den Werk, für den Herrn zu arbeiten. Wisst ihr, eine große Gefahr für uns Christen heutzutage in dieser Welt ist die übermäßige Freizeit und auch das Entspannen, nicht wahr? Ich meine, ein gesundes Maß an Erholung und an Ruhe ist wichtig, aber mir scheint, um es in den Worten eines Theologen zu sagen, dass die Freizeit und Entspannung zwei große Götzen geworden sind, vor denen sich viele Christen bereitwillig niederwerfen. Es geht viel um mich selber, es geht viel darum, dass ich mal ein bisschen Zeit für mich habe, dass ich mal meine Dinge erledigen kann. Wenig für die Familie, geschweige denn für das Werk des Herrn, selbst unter uns Christen. Aber wisst ihr, die Auferstehung Jesu und das Wissen, dass er wiederkommen wird, sollte uns motivieren, übermäßig, überströmend in dem Werk des Herrn zu sein. Jeder von uns sollte seine Zeit, seine Gaben, seine Kraft, sein Geld, seine Energie da hinein investieren, dem Herrn zu dienen, in dem Werk des Herrn hineinzugeben. Und wisst ihr, was das Herrliche dabei ist, nachdem Jesus aus den Toten auferstanden ist und kurz vor seiner Himmelfahrt, als er seinen Jüngern diesen Auftrag gegeben hat, in die Welt hinauszugehen und der ganzen Welt das Evangelium zu predigen? Das war ein Missionsbefehl, aber auch, wir können es genauso sehen, dass es ein Befehl des Dienens ist. Sie sollen gehen, um zu dienen, um Jünger zu machen. Er sagte zu seinen Jüngern, denn mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Das heißt, wenn wir für den Herrn dienen, dann machen wir es nicht alleine. Er hat Gewalt, er hat Kraft, er macht uns fähig, er gibt uns Gaben, er gibt uns die Freude. Und zugleich ermutigt Paulus uns auch im Korintherbrief, denn ihr wisst, dass das Werk des Herrn nicht vergeblich ist. Denn ihr wisst, dass ihr entlohnt werdet für eure Mühe. Dasselbe sagt Jesus selbst in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Wenn Jesus kommt, dann wird er uns entlohnen, einem jedem nach seinem Werk. Wenn du nichts getan hast, wird er dich auch belohnen mit nichts. Aber wenn du jeden Cent, den du gespendet hast, wird er entlohnen. Jeden Kraftakt, den du getan hast, wird er entlohnen. Jede Minute, die du geopfert hast, wird er entlohnen. Jede schlaflose Nacht wird er entlohnen. Jede Träne wird er entlohnen. Jedes Mitfühlen wird er entlohnen. Alles, was du für den Herrn getan hast, wird er entlohnen. Ist das keine Motivation, uns in das Werk des Herrn zu stürzen, überströmend im Werk des Herrn zu sein, zu wissen, ich diene nicht nur meinem Herrn, der für mich gestorben ist und auch verstanden ist, das wäre schon Grund genug, Gott müsste uns nicht mehr motivieren mit Lohn, aber zu wissen, nein, ich bekomme sogar noch was dafür. Er entlohnt mich sogar noch was dafür. Sollte uns das nicht motivieren, ihm zu dienen? Wisst ihr, es gibt zwei Dinge, die viel über einen Menschen aussagen, die viel über den Charakter und über das Leben und über die Einstellung eines Menschen ausmachen. Erstens dein Umgang mit Geld und zweitens dein Umgang mit deiner Zeit. Wenn ich einen Einblick in dein Leben bekommen würde und wenn ich sehen könnte, wie du mit deinem Geld umgehst und wie du mit deiner Zeit umgehst, dann könnte ich dir sagen, wo dein Herz ist. Dann könnte ich dir sagen, ob du überströmend im Werk des Herrn bist oder nicht. Prüf dich heute Morgen selbst. Wo investierst du dein Geld am meisten hinein? Es gibt Dinge, die bezahlt werden müssen, ohne Frage, aber investierst du dein Geld überwiegend darin, dich selbst zu begnügen und zu beglücken, deine Wünsche und deine Vorstellungen ins Leben zu rufen? Oder hast du wirklich das Werk des Herrn im Blick? Unterstützt deine Gemeinde, unterstützt Missionare, hast das Werk des Herrn im Blick mit deinen Finanzen? Überprüf dich heute Morgen selbst. Wie sieht es mit deiner Zeit aus? Wie verbringst du deine Zeit? Nun, hier kann man sich die Frage stellen, was ist das Werk des Herrn? Es geht hier nicht immer um die Gemeinde, es geht darum, Gottes Reich auf dieser Erde zu bauen, in deiner Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Dich dem Werk des Herrn hinzugeben, bedeutet dein ganzes Leben dem Herrn zu geben. Wie verbringst du deine Zeit? Sehen dich deine Kinder manchmal die Bibel lesen? Sieh dich deine Frau manchmal auf den Knien? Das Werk des Herrn wird auch auf den Knien vorangetrieben, wenn nicht sogar am meisten. Und hier ist die Frage, Jesus ist auch verstanden und weil wir eine lebendige Hoffnung haben und weil wir durch ihn wiedergeboren wurden, sollten wir uns in das Werk des Herrn überströmend hineinwerfen. Nun die dritte Anwendung, die wir uns anschauen wollen, weil Jesus auch verstanden ist, wollen wir ihn suchen. Weil er auch verstanden ist, wollen wir ihn suchen oder mit anderen Worten, weil er auch verstanden ist, wollen wir unser ganzes Verlangen auf ihn richten. Paulus sagt in Kolossern in Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Wenn die Gnade Gottes dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, wenn du wiedergeboren wurdest, wenn du mit Jesus auferweckt worden bist, wenn dein alter Mensch Vergangenheit ist und du eine neue Schöpfung bist, durch die Gnade Gottes, dann hast du auch neue Empfindungen, du hast ein neues Verlangen, du hast eine neue Zielrichtung, du hast dich von deinen Götzen weggewendet, hin zu Gott gewendet, du hast eine neue Perspektive bekommen. Du suchst nicht mehr nach den irdischen Dingen, nach irdischem Glück oder vergänglichen Freuden, du suchst das Himmlische, du suchst Jesus. Dieses Wort suchen, welches Paulus hier verwendet, bedeutet etwas zu begehren, etwas verlangen oder auch etwas in Besitz zu nehmen. Wir könnten es vergleichen wie der Mann, über den Jesus geredet hat, der einen Schatz in einem Acker gefunden hat. Und aus Freude über diesen Schatz hat er sein ganzes Hab und Gut verkauft, um diesen Acker zu kaufen. Er begehrte diesen Acker, und er wollte diesen Acker in Besitz nehmen. Das ist dieses Wort suchen. Und wir sollen das Himmlische suchen. Wir sollen das Himmlische in Besitz nehmen, ergreifen. Wenn wir mit Jesus auferweckt wurden, dann begehren wir hier auf dieser Erde schon, das Himmlische in Besitz zu nehmen. Es ist ein verzehrendes Verlangen in dir, das dich nicht in Ruhe lässt, das dich manchmal sogar quält, zu sehen, wie Gottes Reich auf dieser Erde gebaut wird, zu sehen, wie das Himmlische hier real wird, zu sehen, wie ein toter Mensch lebendig wird, geistlich, zu sehen, wie Menschen sich verändern in das Ebenbild Jesu Christi, zu sehen, wie du selbst immer mehr Christus ähnlich wirst. Das bedeutet es, mehr oder weniger das Himmlische zu ergreifen, Jesus in Besitz zu nehmen, zu sehen, wie sein Reich auf dieser Erde gebaut wird. Du kämpfst dafür, du betest dafür, du gibst dich dafür hin. Und das tust du nicht als normaler Mensch. Das kannst du erst tun, wenn wir mit dem Christus auferweckt worden sind. Wenn wir ein neues Herz bekommen haben, wenn wir ein neues Verlangen bekommen haben. Ist das eine Realität in deinem Leben? Ich denke, wir sehen, die Auferstehung Jesu bewirkt unendlich viel. Das, was wir heute gesehen haben, war nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich denke, wir haben deutlich gesehen, weshalb es so notwendig war, dass Jesus auferstanden ist. Ohne seine Auferstehung hätten wir kein sicheres Heil, keine Vergebung unserer Sünden, wir hätten nicht wiedergeboren werden können. Wir haben gesehen, dass seine Auferstehung bewiesen ist. Und durch seine Auferstehung wurden wir so sehr verändert, dass wir in einem Königreich dienen dürfen, wo er der uneingeschränkte Herrscher ist, wo er uns mit Gaben ausgerüstet hat, wo wir uns überströmend in das Werk des Herrn hineinbegeben können, mit der Gewissheit, wir werden entlohnt werden und wir wollen nach ihm suchen, wir wollen nach ihm trachten. Die Auferstehung Jesu Christi ist die Grundlage unseres Glaubens und auch die Grundlage unseres Lebens. Er macht es erst, unser Leben erst lebenswert. Möge der Heilige Geist diese Wahrheit tief in unser Herzen einbrennen und uns anspornen, uns unserem Herrn erneut hinzugeben, zu seiner Ehre zu leben. Amen. Ich werde noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, vor dem König der Könige und vor dem Herrn der Herren. Du warst tot, aber du bist lebendig. Du wurdest ins Grab gelegt, aber du bist auferweckt worden. Und nun hast du dich zu Rechten deines Vaters gesitzen. Wir beten dich an. Und wir flehen, Herr Jesus, dass du diese Wahrheiten in unserem Herzen groß werden lässt, dass du Glauben wirkst, Glauben, lebendigen Glauben, ewiges Leben, aber dass du auch Trost, Hoffnung, Mut und Zuversicht spendest durch die Wahrheit deiner Auferstehung, aber dass du uns auch ausrichtest, uns dir ganz hinzugeben mit unserem ganzen Herzen, dass wir brauchbare Diener sein können. Amen.